Fanny Crosby. Fanny Crosby war wohl eine der produktivsten Hymnenschreiberinnen der Geschichte. Im Alter von nur 6 Wochen erlitt sie infolge einer Erkältung eine Augenentzündung. Auf Anraten eines angeblichen Arztes behandelten ihre Eltern die Entzündung mit heißen Umschlägen, was zu ihrer Erblindung führte. Fannys Vater starb, als sie gerade erst 1 Jahr alt war, aber durch die Erziehung ihrer Mutter und vor allem auch ihrer Großmutter kam Fanny schon früh zum Glauben. Sie lernte ganze Passagen der Bibel auswendig und ließ sich auch von ihrer Behinderung nicht davon abhalten, aktiv in ihrer Gemeinde mitzuarbeiten. In ihrer 7-jährigen Schulzeit erlernte sie mehrere Musikinstrumente und bekam auch Gesangsunterricht. Bereits mit 8 Jahren begann sie Gedichte zu schreiben. Später komponierte sie Lieder. Ihr Lebenswerk umfasst mindestens 8000 Erweckungslieder. Lieder, die die Entwicklung der Erweckungsbewegung entscheidend beeinflusst haben und die eben auch in andere Sprachen übersetzt wurden. Ich denke, Seliges Wissen, Jesus ist mein, könntet ihr vielleicht kennen. Und bei O Gott, dir sei Ehre, bin ich mir absolut sicher, dass ihr es mindestens schon einmal gehört habt, gerade eben nämlich. Diese Fanny, diese blinde Fanny, hat über ihre Erblindung gesagt, es schien von der gesegneten Vorsehung Gottes vorgesehen zu sein, dass ich mein ganzes Leben lang blind sein sollte. Und ich danke ihm für diese Zeit. Wenn mir morgen vollkommenes, irdisches Augenlicht angeboten würde, würde ich es nicht annehmen. Ich hätte vielleicht keine Hymnen zum Lobe Gottes gesungen, wenn ich von den schönen und interessanten Dingen um mich herum abgelenkt worden wäre. Wohlgemerkt, diese Lieder und eine solche Aussage von einer blinden Frau. Eigentlich hatte ich gedacht, wenn wir heute unser Gott sei Dank-Fest feiern, dann predige ich über Dankbarkeit. Ist ja eigentlich auch gar nicht so weit hergeholt, der Gedanke, oder? Aber dann habe ich irgendwie gedacht, nee, das passt eigentlich gar nicht so wirklich. Ich habe nämlich darüber nachgedacht, was in der Bibel zum Thema Dankbarkeit steht. Und das führte letztlich immer dazu, dass wir nicht dankbar genug sind und es lernen müssen, dankbar zu sein. Und grundsätzlich dürfte das stimmen. Wir können wirklich alle noch Dankbarkeit lernen. Aber wenn wir heute feiern wollen, dann passt es nicht, uns zur Dankbarkeit zu ermahnen. Und anstatt über Dankbarkeit nachzudenken, sollten wir lieber dankbar sein. Und wir sind nicht dankbar, indem ich uns sage, dass wir uns mehr bedanken sollen. Der erste Text, der mir zur Dankbarkeit eingefallen ist, sind die 10 Aussätzigen aus Lukas 17. Vielleicht erinnert ihr euch an die Begebenheit. Da begegnete Jesus 10 Aussätzigen und er heilte sie. Aber von den 10 Geheilten kam nur ein einziger zu Jesus zurück, um sich bei ihm zu bedanken. Das ist doch irgendwie erbärmlich, oder? Viel zu oft sind wir Menschen so. Aber jetzt seht euch mal an, was Jesus zu diesem einen Geheilten gesagt hat. Ihr findet das in Lukas 17, Vers 15 bis 18. Dort steht, einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Dieser eine hat sich bei Jesus bedankt, so wie es sich gehört. Aber seht ihr, was Jesus eigentlich will? Jesus will nicht Dankbarkeit. Ihm geht es nicht um Dank. Ihm geht es darum, dass Gott die Ehre gegeben wird. Und deshalb bin ich vom Danken weggekommen und stattdessen beim Loben gelandet. Weil ich denke, dass das an einem Tag wie heute eigentlich viel angebrachter ist. Wir haben viel, wofür wir dankbar sein können. Deshalb können wir Gott loben. Und deshalb möchte ich jetzt gerne mit euch gemeinsam Psalm 150 lesen. Also Psalm 150. Und dort lesen wir, Halleluja, lobet Gott in seinem Heiligtum. Lobet ihn in der Feste seiner Macht. Lobet ihn für seine Taten. Lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit. Lobet ihn mit Posaunen. Lobt ihn mit Psalter und Harfen. Lobt ihn mit Pauken und Reigen. Lobt ihn mit Saiten und Pfeifen. Lobt ihn mit hellen Zimbeln. Lobt ihn mit klingenden Zimbeln. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja. Also, worum geht's in diesem Psalm? Nun, ich denke, es ist nicht unbedingt weit hergeholt, wenn ich sage, dass es um Loben geht. Wir werden sehr deutlich dazu aufgefordert, Gott zu loben. Ich meine, es geht ja schon los mit Halleluja, lobet Gott. Da ist das grundsätzliche Thema ja nicht schwer zu erkennen. Es geht ums Loben. Im Lauf des Psalms werden dann nacheinander 4 verschiedene Fragen zum Thema Gotteslob beantwortet. Und genau diese Antworten möchte ich mir heute gemeinsam mit euch ansehen. Aber vorher möchte ich einfach nur der Vollständigkeit halber einen kurzen Blick auf das Wort Halleluja werfen. Vermutlich wisst ihr, dass Halleluja übersetzt so viel bedeutet wie lobet den Herrn. Das heißt, dass wir schon mit dem ersten Wort zum Lob aufgefordert werden. Aber wir sollten bedenken, dass Halleluja genau genommen die Kurzform für lobe Jahwe ist. Und dadurch wird auf unsere enge Beziehung, die wir zu unserem Gott haben können, hingewiesen. Wir sollen nicht nur den Gott loben, der die Welt erschaffen hat, was ja schon mal sinnvoll ist. Wir sollen den Gott loben, der uns seinen Namen offenbart hat und der in einer Beziehung mit uns leben möchte. Und deshalb wird das alles einfach nochmal ein bisschen persönlicher. Aber jetzt sehen wir uns mal die 4 beantworteten Fragen einfach an. Und anschließend, nach den 4 beantworteten Fragen, gucken wir uns noch eine Frage an, die nicht beantwortet wird. Also 4 Fragen plus eine. Die erste Frage, die dieser Psalm beantwortet, lautet: Wo sollen wir Gott loben? Und die Antwort dazu steht im ersten Vers. Dort schreibt der Psalmist: Halleluja, lobet Gott in seinem Heiligtum. Lobt ihn in der Feste seiner Macht. Okay. Also wir sollen Gott in seinem Heiligtum und in der Feste seiner Macht loben. Eine ganz klare Antwort. Aber was genau soll das bedeuten? Was ist sein Heiligtum? Und was ist die Feste seiner Macht? Nun, beginnen wir mal mit dem, was komischer klingt. Und das ist der Punkt, an dem ich heute Morgen beim Durchlesen gedacht habe, Moment, man kann das auch anders verstehen. Und dann gemerkt hat, nein, man kann das doch nicht anders verstehen. Also, was ist die Feste seiner Macht? Um das besser zu verstehen, werfen wir einen kurzen Blick auf eine andere Stelle. Auf eine andere Stelle, an der diese Feste das erste Mal erwähnt wird. Und das erste Mal, dass das hebräische Wort für Feste in der Bibel vorkommt, ist 1. Mose 1, Vers 6 bis 8. Und dort schreibt Mose: Und Gott sprach, es werde eine Feste zwischen den Wassern, die da scheide zwischen den Wassern. Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste. Und es geschah so. Und Gott nannte die Feste Himmel. Da ward aus Abend und Morgen der zweite Tag. Also, diese Feste wird als Himmel beschrieben. Und deshalb ist anzunehmen, dass Psalm 150 darauf hinweist, dass Gott im Himmel gelobt werden soll. Psalm 2, Vers 4 zeigt uns, dass Gott im Himmel wohnt. Gott wohnt im Himmel. Und Gott, das lesen wir hier, soll dort gelobt werden. Gott soll im Himmel gelobt werden, da wo er wohnt. So, und das ist jetzt bei alledem das Allereinfachste für uns. Das ist nämlich leicht. Das ist nämlich nicht unser Job. Damit haben wir nichts zu tun. Zumindest noch nicht. Schließlich sind wir noch nicht im Himmel. Da sollen sich mal schön die Engel drum kümmern. Das können wir abhaken. Aber was ist das Heiligtum? Das ist auf den ersten Blick einfach zu beantworten. Denn mit dem Heiligtum kann ja schließlich nur der Tempel gemeint sein. Ist ja logisch. Nachdem König Salomo den Tempel fertiggestellt hatte, weihte er ihn ein. Und während der Einweihungsfeier wird uns in 1. Könige 8, Vers 10 bis 11 beschrieben: Als aber die Priester aus dem Heiligen gingen, erfüllte die Wolke das Haus des Herrn, so dass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Oh, muss noch 2 Verse mehr. Da sprach Salomo: Die Sonne hat der Herr an den Himmel gestellt. Er hat aber gesagt, er wolle im Dunkeln wohnen. So habe ich nun ein Haus gebaut dir zur Wohnung, eine Stätte, dass du ewiglich da wohnest. Gott wohnt im Tempel. Und daher soll er auch im Tempel gelobt werden. Das ist ganz sicher das, was hier in dem Psalm zum Ausdruck kommen soll. Und das ist auch nicht ungewöhnlich. Schließlich ist so ein Tempel genau dafür da. Gott soll dort gelobt werden, wo er ist. Da, wo er wohnt. Im Himmel und im Tempel. Aber dann kam Jesus. Und damit hat sich einiges geändert. Das sehen wir am Anfang des Johannesevangeliums. Da heißt es in Johannes 1, Vers 1 zunächst einmal: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Ein bisschen verwirrend, ich weiß. Und dann kommt später in Vers 14: Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ein bisschen einfacher ausgedrückt, das ist gewissermaßen das Wunder von Weihnachten. Gott wurde Mensch. Worum es mir aber jetzt eher geht, ist, Gott kam zu uns Menschen. Gott kam nicht nur zu uns Menschen, sondern er wohnte auch bei uns Menschen. Nicht nur im Tempel, sondern leibhaftig als Mensch unter Menschen. Und durch Jesu Leben und Wirken hat sich noch viel mehr verändert. Denn es war ja nicht nur so, dass Gott in seinem Sohn auf die Erde kam. Nachdem Jesus wieder in den Himmel aufgefahren ist, sandte er den Heiligen Geist zu uns. Und seitdem gilt, was wir in 1. Korinther 3, Vers 16 lesen können, nämlich: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Gott wohnt in uns. Und deshalb kann Paulus in Apostelgeschichte 17 sagen: Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Also das Heiligtum, in dem wir Gott loben sollen, ist nicht auf einen bestimmten Ort beschränkt. Es ist nicht der Tempel in Jerusalem, was sehr gut ist, weil der gerade gar nicht da ist. Es ist nicht auf einen bestimmten Ort beschränkt. Wir sind der Tempel. Er lebt in uns, wodurch wir ihn an jedem Ort loben sollen und können, an dem wir sind. Die Frage ist aber natürlich auch: Warum sollen wir Gott eigentlich loben? Ich finde, das ist eine wichtige Frage. Denn ganz ehrlich, manchmal ist mir nicht nach Loben zumute. Euch vielleicht auch. In den letzten Wochen ist vieles geschehen, was mich runtergezogen hat und mich nicht gerade zum Loben bewegt. Und ganz ehrlich, dann ist es schwierig, eine Predigt über das Loben zu schreiben. Manchmal sehe ich mir mein Leben oder die Ereignisse auf der Welt oder von mir aus auch in unserer Gemeinde an und könnte eher heulen als zu loben. Geht euch vielleicht auch so? Warum also sollten wir Gott loben? Wenn ich richtig gezählt habe, enthält Psalm 150 13 Aufforderungen dazu, den Herrn zu loben. Nennt aber nur 2 Gründe dafür. Und die finden wir in Vers 2. Lobet ihn für seine Taten, lobt ihn in seiner großen Herrlichkeit. 2 Gründe, warum wir Gott loben sollen. Seine Taten und seine Herrlichkeit. Fangen wir mit den Taten an. Was hat Gott denn eigentlich Besonderes gemacht? Ja, klar, er hat die Welt erschaffen, das wissen wir. Das haben wir schon oft gehört, ist ja ganz schön und so. Aber so wirklich berührt uns das ja eigentlich nicht, ne? Ist halt so, hat er gemacht. Aber ihn dafür jetzt besonders loben, ja, kann man machen, aber ich weiß ja nicht, ne? Gibt's sonst noch irgendwas, was er gemacht hat? Ich will euch einfach mal ein paar Sachen aufzählen. Ein paar Sachen, für die wir hier in Deutschland Gott loben können. In anderen Gegenden der Welt ist es anders, da gibt es andere Gründe. Aber einfach mal hier bei uns. Denkt mal nach. Wir haben Luft zum Atmen. Wir haben Wasser zum Trinken und Nahrung zum Essen. Wir alle wohnen irgendwo und sind einigermaßen gesund. Oder haben zumindest ein wirklich gutes Gesundheitssystem. Das alles sind Dinge, die wir gerne herunterspielen, vergessen oder ignorieren, weil sie für uns so alltäglich sind. Aber ich möchte, dass wir uns genau diese Dinge bewusst machen und verstehen, wie wichtig sie für unser Leben sind. Man sagt, dass der menschliche Körper maximal 3 bis 5 Minuten ohne Sauerstoff auskommen kann. Müsst ihr jetzt nicht ausprobieren. Auf ein paar Minuten mehr oder weniger kommt es mir nicht an. Gott hat's für richtig befunden, uns auf einen Planeten zu platzieren, der gerade weit genug von der Sonne entfernt und gerade nah genug an der Sonne dran ist, dass unsere Atmosphäre die Bedingungen für die Produktion von Sauerstoff hat. Gott versorgt dich mit der Luft, die du atmest. Das ist wichtig. Oder denk an das Wasser. Denk an das Wasser, das du trinkst. Weißt du eigentlich, dass du gesegnet bist, wenn du zu einem Waschbecken gehen, das Wasser aufdrehen und trinken kannst? In den meisten Ländern unserer Welt ist es nicht so leicht, an trinkbares Wasser zu kommen. Das könnt ihr von mir aus auch im Urlaub mal ausprobieren. Wenn ihr in einem anderen Land seid und da das Wasser trinkt, dann werdet ihr relativ schnell merken, dass es hier in Deutschland sehr, 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 sehr gut ist. In den meisten anderen Ländern ist es nicht so leicht, an trinkbares Wasser zu kommen. Dort ist Wasser eine Ware, um die gekämpft wird und die schwer zu bekommen ist. Oder es ist etwas, das man suchen und sich erarbeiten muss. Aber hier in Deutschland leben wir in einem Land, in dem das Wasser nicht nur reichlich vorhanden, sondern auch trinkbar und sicher ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir alle hier genug zu essen haben. Also ich rede von uns hier. Manchmal sogar eher noch zu viel. Wir haben vielleicht nicht alle Lebensmittel, die wir wollen. Vielleicht habt ihr mal Lust auf Kaviar und könnt es euch nicht leisten oder sonst irgendwas. Vielleicht dürfen wir auch nicht alles essen, weil der Arzt so blöde Anweisungen gegeben hat. Aber hier in unserem Land geht's uns gut. Ja, ich weiß, auch hier in unserem Land gibt's Menschen, die nicht genug zu essen bekommen. Und deshalb sammeln wir ja für die Tafel und deshalb ist es wichtig. Aber Lebensmittel sind grundsätzlich in einem viel größeren Umfang verfügbar als in den meisten anderen Teilen der Welt. Uns geht's gut. Oder denkt an eure Wohnung und eure Gesundheit. Vielleicht gefällt euch eure Wohnung nicht. Kann sein. Vielleicht hättet ihr lieber eine größere Wohnung mit Balkon und Garten und Staubsaugerroboter. Geht mir genauso. Das kenne ich. Aber vielleicht habt ihr auch gesundheitliche Probleme. Aber lasst mich euch eine Sache erklären. Es wird immer jemanden geben, dem es besser geht als dir. Es wird immer jemanden geben, der mehr hat als du. Aber es wird auch immer Menschen geben, die viel schlechter dran sind als du. Wir müssen es lernen, uns auf das zu konzentrieren, was wir haben und nicht auf das, was wir nicht haben. Denn wenn uns das gelingt, dann werden wir unglaublich viele Dinge finden, für die wir Gott loben können. Auch wenn uns vielleicht gerade mal nicht so danach ist. Das fängt doch eigentlich schon damit an, dass du überhaupt existierst. Und du existierst ja nicht nur. Du wurdest von Gott geplant. Er hat dich so geschaffen, wie er dich haben möchte, weil du ihm wichtig bist. David hat das verstanden, als er Psalm 139 geschrieben hat. Deshalb lesen wir in Psalm 139, Vers 14 bis 16. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Gott kannte dich schon, bevor du auch nur ein kleines Stückchen von dieser Welt sehen konntest. Er hatte schon einen Plan für dich, noch während du im Leib deiner Mutter warst. Gott hat dich schon geliebt, als du noch überhaupt nicht von ihm wusstest oder von irgendwas anderem. Ist das nicht ein Lob wert? Und dabei habe ich das Wichtigste ja noch nicht mal erwähnt. Denn was genau hat Gott noch getan? Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das hat Gott getan. Zu Gottes Taten gehört Weihnachten, Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten mit dazu. Jesus ist gekommen, für uns gestorben und wieder auferstanden. Er ist zum Himmel aufgefahren und hat uns den Heiligen Geist gegeben. Es ist unsere Errettung, für die er sich eingesetzt hat. Gottes Taten beinhalten die Gründung der Gemeinde, sowohl allgemein als auch hier im Burgweg. Und Jesu Rückkehr und unsere Wohnung im Himmel, die er dort für uns baut, das können wir auch schon mit dazu zählen. König David weist uns in Psalm 103 sehr schön darauf hin, wofür wir Gott so alles loben können. Er schreibt da in den ersten 5 Versen, Lobe den Herrn meine Seele Und was in mir ist seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meiner Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und jetzt, der dir alle deine Sünde vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Ihr seht, Gott hat wirklich mehr als genug getan, wofür wir ihn loben können. Und dabei habe ich ja nur einen Bruchteil davon aufgezählt. Ihr könnt euch gerne heute Nachmittag mal hinsetzen und mal drüber nachdenken, was Gott alles getan hat. Aber gerade weil das so ist, sollen wir ihn loben. Und zwar nicht nur für seine Taten, sondern auch für seine große Herrlichkeit. Wir sollen ihn loben, weil er so ist, wie er ist. Und wie ist er? Nun, ich finde da Jonas Beschreibung sehr, sehr passend und schön. Es ist ja noch nicht lang her, dass wir uns das Buch Jona angesehen haben. Und in Jona 4, Vers 2 sagt ein trotziger Jona, eigentlich als Anschuldigung über Gott: Ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. Gott ist gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte. Aus 1. Johannes 4, Vers 8 wissen wir, Gott ist die Liebe. Und wir wissen, Gott ist treu, Gott ist weise und mächtig, Gott ist gerecht, Gott ist heilig. Und das Schönste ist, Gott ist mein Vater. Daher lasst uns Gott loben, unabhängig davon, wie wir uns gerade fühlen, sondern weil er es wert ist, dass wir ihn loben. Und schon stellt sich die Frage, wie sollen wir das überhaupt machen? Wie sollen wir Gott loben? Nun, kurz gesagt, überschwänglich. Überschwänglich sollen wir das machen. Seht euch mal Psalm 150, Vers 3 bis 5 an. Dort steht: Lobt ihn mit Posaunen, lobt ihn mit Psalter und Harfen, lobt ihn mit Pauken und Reigen, lobt ihn mit Saiten und Pfeifen, lobt ihn mit hellen Zimbeln, lobt ihn mit klingenden Zimbeln. Immer wieder werden wir in der Bibel dazu aufgefordert, Gott Loblieder zu singen. Nicht umsonst gehört mit den Psalmen ja sogar ein ganzes Liederbuch mit zur Bibel dazu. Gott freut sich offensichtlich darüber, wenn wir ihm zur Ehre Loblieder singen. Übrigens, wir werden auch immer wieder dazu aufgefordert, neue Lieder zu singen. Glaubt ihr mir das nicht? Hört mal zu. Psalm 33, Vers 3. Singt ihm ein neues Lied. Spielt schön auf den Saiten mit fröhlichem Schall. Oder Psalm 96, Vers 1. Singt dem Herrn ein neues Lied. Singt dem Herrn alle Welt. Psalm 149, Vers 1. Singt dem Herrn ein neues Lied. Singt dem Herrn alle Welt. Oder Jesaja 42, Vers 10. Singt dem Herrn ein neues Lied. Seinen Ruhm an den Enden der Erde, die ihr auf dem Meer fahrt und was im Meer ist, ihr Inseln und die darauf wohnen. Das alles, das zieht sich durch bis Offenbarung 14, Vers 3, wo Johannes dann schreibt: Und sie sangen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier Gestalten und den Ältesten. Gott freut sich, wenn wir ihm zu Ehren singen. Und er freut sich auch, wenn wir neue Lieder singen. Ich glaube nicht, dass das daran liegt, dass Gott die alten Lieder irgendwann satt hat und sie langweilig sind und er eh schon weiß, was da kommt. Nein, ich glaube, das hat einen anderen Grund. Es müssen nicht immer die heißgeliebten Lieder aus dem 18. Jahrhundert sein und nicht einmal Lieder von Fanny Crosby, Manfred Siebald, Albert Frey oder Sephora Nelson. Gott freut sich über Neues und wisst ihr auch warum? Er freut sich besonders darüber, wenn es von dir kommt. Deshalb neue Lieder. Wenn du ein Lied irgendwo hörst und das singst, ist das vielleicht für dich neu, für Gott aber nicht. Wenn du aber selber mit deinen eigenen Gedanken zu Gott gehst und ihm das vorsingst, egal wie es klingt, dann ist es neu. Gott freut sich, wenn wir ihm zur Ehre singen. Und für König David gehörte dazu offensichtlich eine ganze Kapelle, wenn nicht sogar ein ganzes Orchester. In 1. Chronik 13, Vers 8 lesen wir: David aber und ganz Israel tanzt mit aller Macht vor Gott her, mit Liedern, mit Harfen, mit Psaltern, mit Pauken, mit Zimbeln und mit Trompeten. Und auch wenn seine Frau nicht so ganz begeistert davon war, gehörte für David auch Tanzen mit dazu. Aber allein schon, wenn wir uns die Instrumente ansehen, die in Psalm 150 aufgeführt werden, wird deutlich, dass Musik beim Lob Gottes wohl eine ganz besondere Rolle spielt. Unter den Posaunen müssen wir Widderhörner verstehen. Psalter würde ich eher als Harfen übersetzen und Harfen stattdessen mit Zittern. Pauken kennen wir. Reigen bezieht sich auf einen Tanz. Saiten wären heutzutage wahrscheinlich Gitarren und Pfeifen wären Flöten. Zimbeln dagegen nennt man heutzutage eher Becken. Aber ist ja eigentlich relativ egal, wie man es nennt und was für Instrumente das waren. Tatsache ist, Gott freut sich über fröhliche Musik. Dass es ihm um fröhliche Musik geht und nicht um Blues, wird dadurch deutlich, dass Reigen mit aufgezählt wird. Ein fröhlicher Tanz. Es geht Gott nicht darum, dass wir hochprofessionelle vierstimmige Lieder aufführen. Der Reigen zeigt, dass Freude dazugehört und dass es in erster Linie Spaß machen soll. Also freut euch doch mal. So, das ist ja alles ganz schön und gut für diejenigen unter uns, die musikalisch sind oder denen Tanzen Spaß macht. Aber was sollen wir anderen machen? Hella Heitzmann hat in einem alten Kinderlied geschrieben: Wer nicht singen kann, der summt halt. Wer nicht summen kann, der brummt halt. Wer nicht brummen kann, der klatscht halt. Hauptsache, du bist dabei. Das wäre eine Möglichkeit. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich darum geht. Lasst es einfach mal anders überlegen. Was ist das Besondere an Musik? Warum freut sich Gott so sehr darüber? Klar, Musik klingt gut. Also bei manchen Leuten. Bei mir nicht immer. Aber ich glaube nicht, dass es unbedingt das ist, worum es Gott geht. Der Schriftsteller E.T.A. Hoffmann hat gesagt, wo Sprache aufhört, fängt Musik an. Und ich glaube, da ist was dran. Denn Musik ist der Ausdruck dessen, was der Vernunft nicht zugänglich ist. Aber wie soll man das verstehen? Ich denke, Gott freut es ganz besonders, wenn wir ihm musikalisch unser Lob bringen, weil Musik von Herzen kommt. Gott freut sich über Lieder, wenn sie wirklich tief aus unserem Herzen kommen. Lieder, durch die wir ihm unsere Gefühle offenbaren. Denn Musik ist ein Kanal, über den wir echte Emotionen weitergeben können. Wenn du jetzt aber nicht musikalisch bist und auch keine Freude daran hast, dann ist das vielleicht nicht die Art, auf die du Gott loben solltest. Vielleicht fällt es dir leichter, deine Freude und dein Lob durch ein Gemälde zum Ausdruck zu bringen. Dann male. Vielleicht drückst du deine Emotionen besser dadurch aus, dass du Zeugnis gibst. Ja, dann gib Zeugnis. Erzähl von dem, was Gott tut. Oder vielleicht gelingt es dir, indem du Modelle biblischer Tempel baust. Dann bau sie. Bring deine Emotionen zu Gott und lobe ihn so, wie es deinem Charakter und deinen Fähigkeiten entspricht. Wir alle haben mehr davon, wenn ich mein Lob durch eine Predigt zum Ausdruck bringe, als wenn ich es durch ein Lied mache. Und selbst eine gesungene Predigt wie in der katholischen Kirche würde uns nicht wirklich weiterbringen. Nein. Paulus schreibt in Kolosser 3, Vers 16 und 17: Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit, mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt Gott dankbar in euren Herzen, und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt dem Gott, dem Vater, durch ihn. Dieser letzte Vers, das ist es, worum es mir geht. Alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Wenn Musik nicht deine Methode ist, dann zwing dich nicht dazu. Wenn Musik für dich gut ist, um deine Emotionen an Gott weiterzugeben, um ihn zu loben, aus deinem tiefsten Herzen, dann mach das. Wenn es nicht so ist, dann lass es. Dann such dir etwas anderes. Wenn du also eine andere Methode hast, um Gott deine Emotionen zu zeigen und ihn zu loben, dann spricht nichts dagegen. Lobe ihn durch dein Leben mit deinen gottgegebenen Gaben. Und damit kommen wir zur vierten Frage, die uns in Psalm 150 beantwortet wird. Und irgendwie finde ich, dass das die Frage ist, die eigentlich ganz an den Anfang gehört. Aber Poesie ist eben nicht immer so strukturiert, wie sich das für meinen Kopf gehört. Denn in Psalm 150, Vers 6 schreibt der Psalmist schließlich: Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja. Damit beantwortet er uns die Frage, wer denn eigentlich Gott loben soll. Und wer soll es? Was ist die Antwort auf die Frage? Alle, die Odem haben. Oder etwas moderner und weniger poetisch ausgedrückt, jedes atmende Lebewesen. So, das ist der Moment, in dem wir alle mal die Luft anhalten sollten. Einfach, um auszuprobieren, ob wir normalerweise atmen oder nicht. Sobald du merkst, dass was nicht ganz normal läuft, während du nicht atmest, wird klar, dass du zu denen gehörst, die Odem haben. Bei einem Backstein ändert sich nichts, wenn er die Luft anhält. Bei einer Puppe ändert sich nichts, wenn sie die Luft anhält. Auch bei einem Toten ändert sich nichts, wenn er die Luft anhält. Bei einem lebenden Menschen aber schon. Und damit wird klar, du hast Odem, also sollst du loben. So, das war eine einfache Frage, ne? Eine Frage wird in diesem Psalm aber nicht beantwortet. Nämlich die Frage, wann wir Gott loben sollen. Steht nicht drin. Fände ich eigentlich passend. Aber es steht nicht drin. Aber ich denke, letztlich können wir die Frage deduktiv selbst beantworten. Wann sollte man jemanden loben? Nun, zunächst einmal dann, wenn man ihn sieht, wenn man bei ihm ist. Sonst bringt das ja nichts. Und deshalb sollten auch wir Gott dann loben, wenn wir bei ihm sind. Und da er in uns wohnt, können wir das ja immer machen. Und wann sollte man jemanden noch loben? Nun, ich würde sagen dann, wenn es was zu loben gibt. Manche Eltern machen das mit ihren Kindern völlig falsch. Die loben sie auch, wenn sie gar nichts Gutes gemacht haben. Nein, aber wenn es was zu loben gibt, dann sollte man das machen. Bei Kindern und auch bei Gott. Und wann genau haben wir etwas, wofür wir Gott loben können? Tja, wenn wir zurückdenken an das, wofür wir Gott loben können, dann wird schnell klar, das können wir eigentlich auch immer machen. Nicht nur einmal im Jahr an einem Gott sei Dank-Fest, sondern immer. Wir alle sollen also Gott loben. Aber nicht, weil wir müssen, sondern weil wir allen Grund dazu haben. Gott hat unglaublich viel für uns getan, obwohl er es nicht musste. Er hat uns unser Leben geschenkt. Er hat uns am Leben erhalten. Er macht das auch noch weiter. Er hat in unser Leben eingegriffen, hat uns gerettet, hat eine wunderbare himmlische Zukunft für uns vorbereitet. Wenn dieser Gott nicht zu loben ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Also erinnere dich immer wieder daran, wie wunderbar er ist und wie wunderbar es ist, dass du eine Beziehung zu ihm haben darfst. Und dann bring dein Lob auf die Art zum Ausdruck, die zu dir passt, durch die Gaben, die er dir gegeben hat. Halleluja. Amen.